Ich gehe davon aus, dass wenn endlich MAGA in den USA überwunden werden kann, dass das ein konservativer US-Demokrat tut und nicht etwa ein Linker. Also es bedarf oft der Konservativen, um mit dem Reaktionären aufzuräumen. Konservative sind für Maß und Mitte, wohingegen Reaktionäre hier oft umstürzlerisch sind, jedenfalls durchmarschieren möchten.
Roger Döweck, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, Sie seien eigentlich nicht konservativ, stammten aber aus diesem Umfeld. Warum ist das Ihnen kein Konservativer geworden?
Das weiß ich nicht. In jedem Menschen ist ja das Konservative drin, aber auch das Fortschrittliche. Und das zeigt sich schon an Kleinkindern. Auf der einen Seite hassen sie Veränderung, wenn sich die Eltern trennen, wenn die Eltern umziehen, die möchten das nicht. Und auf der anderen Seite machen sie ungeheuer schnell Fortschritte. Sie lernen zu gehen, sie lernen zu sprechen, sie lernen zu spielen, sie lernen eines Tages Velo zu fahren und sind von einer Schnelligkeit, die uns immer wieder beeindruckt. Und ich glaube, in jedem Menschen ist beides drin, das Konservative wie das Fortschrittliche. Bei mir ist natürlich der Hang zu einem positiven Weltbild, dass es auch Fortschritte gibt in der Weltgeschichte und nicht nur Rückschläge. Wahrscheinlich das, weil ich ein Optimist bin. Dieser Hang hat den Ausschlag gegeben.
Und Konservative sind eher pessimistisch.
Oft. Sie misstrauen der menschlichen Natur, teilweise sehr zu Recht. Sie misstrauen großen Ideen, teilweise auch zu Recht. Und manchmal haben sie aber selbst auch große Ideen und haben sich als große Modernisierer, als große Neuerer erwiesen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel haben ein Erzkonservativer wie Konrad Adenauer die Bundesrepublik großgezogen. Nachdem Reaktionäre die Katastrophe Deutschlands herbeigeführt hatten. Zum Beispiel hat ein liberal-konservativer die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Und Ludwig Erhard. Zum Beispiel hat der erzkonservative Charles de Gaulle zunächst Widerstand geleistet gegen die Nazis, nach Algerien in die Unabhängigkeit entlassen, die postkoloniale Ära für Frankreich eingeleitet. Zum Beispiel hat ein erzkonservativer US-Republikaner wie Präsident Richard Nixon den Frieden mit Vietnam und geschlossen und damit das Ende des Vietnamkriegs eingeleitet. Zum Beispiel hat ein erzkonservativer Falke, israelischer Falke wie Menachem Begin, Frieden geschlossen mit Ägypten. Wenn die Zeit reif ist, wenn die Konservativen bereit sind zu einem nächsten Schritt, ihre Truppen mitnehmen und dabei auch noch die Linken unterstützen, dann kann man sehr, sehr gut vorankommen. Also auch im Konservativen ist etwas Fortschrittliches drin.
Die Konservativen sollen die Linken unterstützen.
Da haben Sie mich missverstanden. Ich meine, dass wenn die Konservativen Modernisierungsschritte tun und dabei die Unterstützung der Linken haben, dann kann einiges vorankommen. Das brachte wunderbar auf den Punkt ein hochgescheiter Konservativer, Richard von Weizsäcker, als er noch nicht Bundespräsident war und sagte, es ist ein Irrtum der Progressiven, dass sie meinen, sie müssten immer gegen die Konservativen Reformen, Neuerungen, Schritte nach vorne tun, sondern oft ist das Zusammenspiel von Konservativen und Progressiven, das erst richtig hier die Dinge in Bewegung bringt.
Sie entstammen einer Freiburger Patrizierfamilie. Ist Ihr Buch auch eine Art Vergangenheitsbewältigung?
In keinster Weise. Ich finde, es geht um das Buch, es geht nicht um meine Herkunft. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht nur Freiburger und nicht nur Patrizier bin, sondern auch Genfer Wurzeln habe, die ganz andere Art sind. Nein, da gibt es auch nichts zu bewältigen in diesem Sinne. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Ursprüngen. Nein, aber es ging mir darum, dass die Konservativen möglichst konservativ bleiben und nicht reaktionär werden. Und dann sind sie eine Stütze der Demokratie. Und wenn sie ins Reaktionäre kippen, dann ist es Gift für die Demokratie. Man sieht es ja daran, dass beispielsweise ein Erzkonservativer in Ungarn, Peter Modscher, das reaktionäre Regime von Viktor Orban endlich beseitigen und besiegen konnte. Das hätte kein Linker geschafft. Ähnlich in Polen, da hat der liberal-konservative Donald Tusk das reaktionäre Kaczynski-Regime überwunden und das hätte auch in Polen kein Linker geschafft. Ich gehe davon aus, dass wenn endlich MAGA in den USA überwunden werden kann, dass das ein konservativer US-Demokrat tut und nicht etwa ein Linker. Also es bedarf oft der Konservativen, um mit dem Reaktionären aufzuräumen.
Das ist eigentlich so das Zentrale in Ihrem Buch, dieser Gegensatz zwischen Konservativen und
Das
Reaktionären.
ist ein wahnsinnig starker Gegensatz, weil meine
Worin besteht dieser Gegensatz?
Konservative sind für Maß und Mitte, wohingegen Reaktionäre hier oft umstürzlerisch sind, jedenfalls durchmarschieren möchten. Konservative setzen auf das Vertrauen, gerade das Vertrauen in die demokratischen Institutionen, wohingegen Reaktionäre Misstrauen sehen in die Institutionen. Die meisten sind eher skeptisch gegenüber dem Parlament, skeptisch gegenüber der Justiz, skeptisch gegenüber den Medien, skeptisch selbst gegenüber den Zentralbanken. Sie wollen alle Macht in einer Hand statt das, was das Demokratische ausmacht, nämlich die Macht zu verteilen, breit zu verteilen. Und dann kommt hinzu, dass die Konservativen meist pragmatisch sind, sehr pragmatisch. Im Sinne von Karl Popper, dem liberal-konservativen Philosophen, kleine, viele kleine Schritte wollen, wohingegen die Reaktionäre immer im Grunde genommen ja so etwas wie eine Revolution möchten. Man sieht das ja auch anhand der MAGA-Revolution oder des Versuchs einer MAGA-Revolution in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Sie schreiben ja auch, dass die Revolutionäre heute nicht links, sondern rechts seien.
Also wir beobachten, wie ein Teil der Linken heute bürgerliche Werte verteidigt, die von Bürgerlichen vernachlässigt werden. Beispielsweise die Menschenrechte. Ein wachsender Teil der bürgerlichen Kräfte nimmt es mit den Menschenrechten nicht mehr so ernst. Und die Linke ist heute die Verteidigung dieser Errungenschaft zweier bourgeoiser, bürgerlicher Revolutionen, der amerikanischen 1776 und der französischen 1789. Da wurden die Menschenrechte überhaupt erdacht. Da wurden die Grundrechte erstmals durchgesetzt. Und man beobachtet, wie es ausgerechnet Linke sind heute, die diese bourgeoisen Errungenschaften hochhalten.
Ist es nicht auch deshalb so, dass die Revolution, sagen wir mal, von rechts kommt, weil heute die Linken, an den Töpfen der Macht sitzen?
Wo? In der Schweiz. Dieses Land wird seit 1848 von einer bürgerlichen Mehrheit regiert. Und der Diskurs auch in einem Teil der Medien ist, die Linken sind an allem schuld. Ich glaube, wer seit 1848 ununterbrochen die Mehrheit stellt, der trägt die Verantwortung für das, was in dem Lande geschieht, jedenfalls einen Großteil der Verantwortung.
Die Frage ist, wie bürgerlich dann diese Politik in der Praxis tatsächlich ist.
Sie stellen in Frage, dass die FDP und die Mitte eine bürgerliche Politik verfolgen?
Zumindest nicht immer. Also, wenn ich die zunehmende Regulierung anschaue, die zunehmende Staatstätigkeit, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das besonders ausgeprägte Bürgerlichkeit ist.
Das ist ein falsches Verständnis von Bürgerlichkeit. Was haben die Gründerväter der modernen Eidgenossenschaft getan, 1848? Und das waren 7 Freisinnige im Bundesrat. Sie haben das aufgebaut, was die damalige Schweiz brauchte, sämtliche wichtigen Infrastrukturen. Sie haben die Post errichtet, sie haben die Bahnen errichtet, sie haben die Verkehrswege errichtet, sie haben die Schulen, ETH, errichtet, sie haben sie haben den Bundesstaat errichtet.
Sie sind staatstragend.
Sie sind staatstragend und sie sind staatserrichtend gewesen. Und wenn heute ein bürgerlicher Politiker für mehr Infrastrukturausgaben eintritt, dann wird er als etatistisch abgekanzelt, obwohl die Gründer der Schweiz massiv in die Infrastrukturen investierten. Heute würden sie als etatistisch gelten. Sie verstanden sich aber durch und durch als Bürgerliche.
Und ihre These ist eigentlich, dass die Konservativen sich zu stark nach rechts orientiert haben. Dass das eigentlich der Fehler war und dass das der Grund ist für die Schwäche der Konservativen im Moment.
Die Konservativen, das ist das Verhängnis der europäischen Geschichte, sind in Krisenzeiten immer in der Versuchung, ins Reaktionäre zu kippen. Und das hat man in der Vergangenheit nur zu gut beobachten können. Ausgerechnet die Konservativen, die immer sagen, wir haben den gesunden Menschenverstand, wir sind bodenständig, wir sind pragmatisch, sind diejenigen, die einen italienischen Diktator Mussolini an die Macht getragen haben, die 1933 Hitler ermächtigt haben. Es waren Konservative, die katholisch-konservative Partei, die in den 1930er Jahren in der Schweiz eine Volksinitiative lancierte, zusammen mit den damaligen Nationalsozialisten und Faschisten, den Frontisten, für die Errichtung eines Ständestaats à la Mussolini. Zum Glück hat das Volk mit großer Mehrheit abgelehnt. Gab es in Zürich im FDP, die FDP der 1930er Jahre, die eine Allianz mit den Frontisten, ein Wahlbündnis schloss. Also ich sehe, wie heute wieder in Deutschland diskutiert wird, wie beispielsweise die Christdemokratie sich öffnen könnte gegenüber der AfD, die durchsetzt ist mit Neonazis. Und ich glaube nicht, dass damit die Konservativen ihr Glück versuchen sollten. In der Geschichte jedenfalls war es ihr Unglück.
Man kann aber auch nicht sagen, dass die Strategie der Brandmauer, mit der eigentlich die AfD quasi vom demokratischen Diskurs ausgeschlossen wird, besonders gut funktioniert hätte bis jetzt.
Die werden nicht vom demokratischen Diskurs ausgeschlossen, aber es werden Bündnisse mit der AfD ausgeschlossen. Die AfD ist in sämtlichen Medien stark präsent, kriegt Sommerinterviews auf ARD und ZDF, also vom demokratischen Diskurs auszuschließen, da kann keine Rede sein, aber ich wüsste auch nicht, wie das Schleifen der Brandmauer plötzlich dazu führen sollte, dass die AfD geschwächt würde. Kein Mensch hat mir ein realistisches Szenario dargelegt, wie durch das Beseitigen dieser Brandmauer die AfD geschwächt würde. Im Gegenteil, wer würde geschwächt? Die Christdemokratie, die CDU, ist gegründet worden von Konrad Adenauer als eine Partei der Westbindung Deutschlands an der Bindung Deutschlands an den Westen, der Bindung Deutschlands an Europa. Und da soll sie sich plötzlich einer Putin-Partei AfD öffnen, einer Partei, die letztlich Putin-Propaganda übernimmt. Das wäre die Implosion der CDU. Der erzkonservative, langjährige Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, sagt öffentlich, sollte sich die CDU der AfD öffnen, würde er aus der Partei austreten. Und mehr als die Hälfte der Bundestagsabgeordneten, mehr als die Hälfte der Parteimitglieder würden austreten. Eine Öffnung zur AfD wäre die Schwächung nicht etwa der AfD, sondern der CDU. Und das wäre schade.
Die Frage ist doch, warum ist die AfD so stark geworden? Und das beißt sich ein bisschen mit ihrer These, dass die Union zu weit nach rechts gegangen wäre. Ich glaube, es ist eher der umgekehrte Fall.
Diese These habe ich im Buch nicht aufgestellt. Ich glaube auch nicht, dass man diese oder jene Partei den Aufmarsch der Rechtsaußen zuschreiben sollte. Wir beobachten das querbeet durch Europa, in gut regierten Ländern wie der Schweiz, in schlecht regierten Ländern, in egalitären Ländern wie Nordeuropa, in Ländern großer Ungleichheit wie beispielsweise in Südeuropa. Es sind sehr viel tiefere Gründe, die hier diesen Aufmarsch der Rechtsaußen aus meiner Sicht begründen.
Nämlich?
Eine Bündelung von tatsächlichen oder empfundenen Kontrollverlusten. Seit Christoph Kolumbus galt in der halben, wenn nicht in der ganzen Welt, das Gesetz des Westens. Und dem ist vorbei. Spätestens seit dem Afghanistan-Krieg weiß man das, und der Krieg am Persischen Golf hat das nur noch unterstrichen. Und viele im Westen empfinden das als Demütigung. Ich nicht. Ich finde es normal, dass andere Zivilisationen auch Fortschritte machen. Wäre ja schade, wenn sie das nicht täten. Aber es ist eine Einladung, bei uns die bürgerlichen Werte und allen voran die Menschenrechte zu pflegen, bei uns die Demokratie zu pflegen, das, was uns ausmacht. Viele Menschen empfinden auch die Ökologie und die damit bedingten teilweise Verhaltensänderungen als Demütigung. Es galt seit eh und je das biblische Gebot, mehrt euch und macht euch die Erde untertan. Jetzt rächt sich die Erde und man muss Konsequenzen daraus ziehen. Viele wollen das nicht. Es war seit archaischer Zeit der Vorrang der Männer über die Frauen. Die Gleichstellung macht wiewohl zu langsam große Fortschritte. Und viele Menschen empfinden diese Gleichstellung, viele Männer empfinden diese Gleichstellung. Wir sehen ja gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern einen gewaltigen Gender Gap. Und wenn die jungen Männer wählen eher rechts, die jungen Frauen, die mehr Gleichstellung, die mehr Ökologie, die mehr sozialen Ausgleich wollen, wählen eher links. Und wenn konservative Parteien nach rechts rutschen, verlieren sie die Wählerinnen, wie das die CDU schon begonnen hat. Sie war ja seit Konrad Adenauer eine Partei, die vorwiegend Wählerinnen hatte, eine Mehrheit der Wählerinnen gegenüber den Wählern. Wir sehen, wie viele Menschen dachten, dank der Technologie haben wir die Kontrolle, jetzt kommt die künstliche Intelligenz und es kommt die Furcht, wir werden von der Technologie beherrscht. Und diese Ballung von Kontrollverlusten, die weckt Ressentiments, die nährt das Gefühl, dass es abwärts geht, und das ist natürlich für diejenigen, die diese Ressentiments bewirtschaften, darauf sind die Populisten ja spezialisiert, ein gefundenes Fressen.
Mhm. Die Frage ist doch, wie man auf diese Herausforderungen reagiert. Und in Deutschland beispielsweise haben maßgeblich auch Unions- oder konservative Kanzler hier eine wichtige Rolle gespielt, dass beispielsweise die Energiepolitik völlig realitätsfremd geworden ist aus meiner Sicht, dass man eine teure und überhastete und ideologiegetriebene Energiepolitik gemacht hat. Und unter Kanzlerin Angela Merkel wurde die Migrationspolitik stark geöffnet. Und da stellt sich schon die Frage, ist das denn letztlich konservativ?
Da stellt sich die Frage in der Schweiz in Sachen Energiepolitik. Ich glaube nicht, dass das maßgeblich ist für die Grundstimmung in Deutschland. Warum ausgerechnet Bürgerliche nun wieder die Form von Energie hochhalten, die am meisten Subventionen braucht, am meisten staatliche Intervention, nämlich die Kernenergie? Ideologie, die sehen wir nun wirklich in allen Lagern.
Aber auf jeden Fall haben Sie ein klares Verständnis davon, wohin der Konservatismus aus Ihrer Sicht gehen sollte. Nämlich, Sie propagieren einen Fokus auf die europäische Souveränität statt nationale Souveränität und auf die Ökologie. Die Frage ist doch, ist das das, was die konservativen Wähler wollen?
Die Konservativen wollen Souveränität, und nationale Souveränität war gestern. Wenn wir heute souverän sein wollen, dann geht es nur auf europäischer Ebene. Es entscheidet sich heute. Und ich gehöre einer anderen Generation als Sie an. ob meine Kinder und Enkel auf einem unabhängigen, souveränen Kontinent leben werden oder auf einem Kontinent, der hin und her gerissen wird, wie das derzeit der Fall ist, von den Vereinigten Staaten von Amerika, von Russland und von China. Was ist unser Umfeld? Wir haben es zu tun mit drei Mächten, die alle drei autoritär sind. Das totalitäre China, das diktatorische Russland und das zusehends autoritär regierte USA. Kommt hinzu, dass an der Spitze dieser drei Mächte lauter Reaktionäre sind. Xi Jinping frönt eine Art neuem Maoismus mit Gedankenkontrolle, permanenten Säuberungen. Wladimir Putin will mit militärischen Mitteln Großrussland wiederherstellen. Und bei Donald Trump heißt es Make America Great Again. Hinzu kommt eine vierte Macht, die globalen Tech-Plattformen, die auch massiv autoritär sind und auf uns keinerlei Rücksicht nehmen. Und unser Kontinent ist umgeben von einem Chaosbogen, der sich zieht von der Ukraine über den Kaukasus, der brodelt, die Türkei, die diktatorisch geworden ist, Nahost, ein Schlacht- und Trümmerfeld mit Ausläufern bis an den Persischen Golf und Nordafrika, der Maghreb, der auch völlig instabil ist, siehe beispielsweise Libyen, siehe beispielsweise Tunesien. Das ist unser europäisches Umfeld. Und so wie im Zweiten Weltkrieg die Schweiz umgeben war, im Norden von Nationalsozialisten, im Süden von Faschisten und im Westen von französischen Kollaborateuren der Nazis und der Zusammenhalt so groß war wie noch nie, haben wir Europäerinnen und Europäer, einschließlich der Schweizerinnen und Schweizer, nur dann eine Chance, wenn wir bei diesem Umfeld zusammenstehen. Im nationalen Alleingang wird man da nichts erreichen. Ich möchte, dass meine Kinder und meine Enkel auf einem stolzen Kontinent leben und nicht auf einem Kontinent, der sich so demütigen lassen muss, wie das die Schweiz jetzt getan hat gegenüber Donald Trump, inklusive, dass man eine Delegation schickt, die ihm Golduhren und Goldbarren schenkt. Also so eine stolze Schweiz ist das nun wirklich in letzter Zeit nicht gewesen.
Sie sagten aber, dass die Konservativen eine große Skepsis gegenüber den großen Projekten, die oft auch zu großen Unglücken führen, auszeichnet. Und ich würde sagen, das beißt sich ein bisschen mit der Idee eines großen Projekts Europa.
Ich sehe das überhaupt nicht. Als die Keimzelle der Europäischen Union gegründet wurde, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, man hat das vergemeinschaftet, was man brauchte, um gegeneinander Krieg zu führen. Und der Zweck war, dass Deutschland und Frankreich nie mehr gegeneinander Krieg führen. Als man diese Montanunion, wie man sie auch nennt, gegründet hat, war in den 6 Gründerstaaten lauter christdemokratische Regierungen. Das war eine reale Utopie, die man Schrittchen für Schrittchen im Sinne von Karl Popper errichtet hat, ohne jede Gewaltanwendung, was einzigartig ist in der Geschichte. Und die einzige größere Kraft, die integrativ wirkt, wo wir sonst auf der ganzen Welt Desintegration sehen, überall. Die einzigen, die gehen wollten, waren die Briten, die bereuen das. Jedenfalls die Mehrheit der Britinnen und Briten bereut das inzwischen. Und kein einziges anderes Land wollte dem Beispiel der Briten folgen. Nein, die europäische Geschichte bei allen Fehlentwicklungen eines großen Projekts ist eine ungeheure Erfolgsgeschichte. Und natürlich wird in Brüssel fast so viel Falsches entschieden wie in Bern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Schweiz letztlich auch für die Kantone damals ein Großgebilde waren und dass die Schweiz, der moderne Bundesstaat, auf undemokratische Weise entstanden ist. 7 Kantone verweigerten sich dem Bundesstaat, es galt das Einstimmigkeitsprinzip und trotzdem wurde der Bundesstaat errichtet. Niemand bedauert das heute und niemand wird bedauern, dass es die Europäische Union gibt.
Immerhin haben die Kantone dafür den Föderalismus sozusagen als Ausgleich erhalten. Und ich habe halt lieber Fehlentscheidungen, die im Kleinen passieren und wo man daraus lernen kann, als Fehlentscheidungen, die im Großen passieren.
Der Föderalismus ist in der Europäischen Union weit stärker ausgeprägt als in der Schweiz. Der Spielraum der einzelnen Nationen ist wesentlich größer als der Spielraum der schweizerischen Kantone.
Wird aber zunehmend kleiner.
Wie bitte?
Wird kleiner.
Er ist etwas kleiner geworden, aber er bleibt enorm und wird enorm bleiben. Und man sollte wirklich auch, wenn zum Beispiel aus den Kreisen, die den Schweizer Monatsheften nahestehen, immer gesagt wird, das ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Als die Berliner Mauer fiel, der eiserne Vorhang zerriss und die Sowjetunion zusammenbrach, da durfte man ewige Kriege erwarten. Wie immer, wenn ein Imperium einbricht, gibt's Krieg. Das war nach Habsburg so, nach dem Ottomanischen Reich so, nach den Kolonialreichen so. Überall dort, wo die EU vernünftigerweise den Transformationsländern in Mittel- und Osteuropa eine Beitrittsperspektive eröffnen konnte, blieb es friedlich. Und überall dort, wo die EU vernünftigerweise keine Beitrittsperspektive damals eröffnen konnte, wie zum Beispiel dem diktatorischen Serbien, dem Balkan oder der Ukraine, haben wir wieder Blutbäder auf unserem Kontinent der Blutbäder. Wer sagt, die EU ist ein Konstrukt, die EU ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion, der versteht aber von der jüngeren europäischen Geschichte nun wahrlich gar nichts.
Wie erklären Sie sich denn, dass die angebliche autoritären USA den angeblich fortschrittlichen EU wirtschaftlich davonziehen? Also das Wirtschaftswachstum ist wesentlich größer, wesentlich dynamischer. Die Tech-Konzerne, das sind fast ausnahmslos amerikanische. Der AI-Boom findet nicht in Europa statt. Die AI-Regulierung vielleicht. Aber was die Innovationskraft betrifft, sehe ich leider wenig Positives in Europa.
Das ist jetzt ein sehr pauschales Urteil. Ich bin ja von Haus aus Wirtschaftsjournalist. Und seit genau 50 Jahren beobachte ich die wirtschaftlichen Trends auf der Welt. Und 10 Jahre lang hieß es immer, jetzt sind die USA dran, jetzt ist China dran, jetzt ist Japan dran, jetzt ist der rheinische Kapitalismus wieder entdeckt und ist Deutschland dran. Und es ist ein Kommen und Gehen. Angeblich ist das eine Wirtschaftsmodell besser, das andere schlechter. Das ist eine Abfolge von Erfolgen und Misserfolgen. Im Moment ist Deutschland in der Krise, andere europäische Länder auch, aber das sehe ich sehr viel längerfristig. Also es ist nicht das Ende der Geschichte und der definitive Sieg des amerikanischen Wirtschaftsmodells. Ganz abgesehen, dass dieses amerikanische Wirtschaftsmodell zu einer undemokratischen Entwicklung geführt hat. Ich meine, was ist der tiefere Grund für MAGA? In den ultrawirtschaftsliberalen Jahrzehnten wurden die Armen noch ärmer und es stieg sogar die Geburtensterblichkeit. Wurden die Reichen noch reicher? Entstand eine neue Kaste der Superreichen, der Milliardär, heute schon Billionäre? Also die Superreichen wurden superreicher und was erodierte? War die Mittelschicht, von der schon Aristoteles sagte, dass sie die Tragsäule der Demokratie war. Und so groß die wirtschaftlichen Erfolge gewesen sind in den USA, die gesellschaftliche Entwicklung ist wirklich eine, die wir nicht nachahmen sollten, wenn uns unsere Demokratien lieb und wert sind.
Sie beschreiben quasi, wie Sie sich den Konservatismus wünschen, wie der Konservatismus sich in der Zukunft ausrichten sollte. Ist das nicht etwas anmaßend, als Nicht-Konservativer den Konservativen zu sagen, was richtige Konservative zu denken und zu tun hätten?
Also zunächst einmal habe ich durchaus auch konservative Züge, auch liberale Züge, auch linke Züge. Ich bin da ganz bei dem konservativen früheren deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der sagte, ich bin ein linker, liberaler Konservativer. Wir Menschen sind alle ein Bündel von Widersprüchen. Niemand ist nur so oder nur so oder nur so. Nur Ideologen sagen, es ist nur das richtig. Und wer den Liberalismus zur definitiven Ideologie erhebt, ist kein Liberaler mehr. Und was ich an den Konservativen mag, ist, dass sie immer sagen, der andere hätte vielleicht auch recht. Goloman, nicht in den Schweizer Monatsheften, sondern in der Monat, diese deutsche Zeitschrift damals sagt, ist ein Erzkonservativer und sagt, aber wer jetzt sagt, der Konservative ist das einzig Richtige, der liegt falsch. Er ist eine Korrekturkraft, so wie jede andere Denkweise auch sich austarieren muss mit den gemeinsam. Das ist meine Denkweise. Da bin ich, glaube ich, sehr unideologisch. Und Fußnote, ich meine, ich lese in der bürgerlichen Presse seit etwa 20 Jahren lauter Ratschläge, was die Linke eigentlich tun sollte, um bei den kleinen Leuten zu bleiben. Und nie hat sich in der bürgerlichen Presse einer gefragt, ob das nicht eventuell anmaßend wäre.
Das sieht man ja überall. Das sieht man auch bei den Liberalen. Denen werden auch ständig von außen irgendwelche Ratschläge gegeben, dass sie sich jetzt mehr in diese oder jene Richtung ausdrücken sollten.
Der Liberalismus ist für mich etwas, was außerordentlich wichtig bleibt. Aber ich kenne derzeit keine Denkschule, die dermaßen stehen bleibt. Der Wirtschaftsliberalismus ist in einer tiefen Krise und er beugt sich nicht darüber. Meine, es galt im Wirtschaftsliberalismus, Leistung zählt. Heute wird die Mehrzahl der Menschen, die reich wird, durch Erbschaft reich, nicht durch Leistung, nicht durch harte Arbeit. Wirtschaftsliberalismus, das bedeutet, hier ist der ineffiziente Staat, hier ist die effiziente Wirtschaft. Und wir sehen, dass der ineffiziente Staat die ganze Zeit die sogenannte effiziente Wirtschaft stützen muss. Der Wirtschaftsliberalismus, der sagt Schutz des Eigentums. Und wir beobachten, wie gerade in unserem Land jüngere Generationen gar keinen Zugang mehr haben zum Wohneigentum und dass das geistige Eigentum überhaupt nicht mehr geschützt wird zugunsten wirtschaftlicher Interessen der Tech-Riesen. Das ist so manche KI-Plattform ist nichts anderes als eine groß angelegte Plagiatsmaschine. Und ich sehe keinen Bürgerlichen, der diese wichtige Art des Eigentums verletzt. Und mir scheint, hier sollte man wirklich mal über die Bücher gehen von wirtschaftsliberaler Seite. Wir sind in Kriegszeiten. Wir Europäer wirklich angegriffen von einem revanchistischen Russland. In Kriegszeiten muss man selbstverständlich Schulden machen. Es gibt keine Kriegszeiten, die man ohne Schulden besteht, wenn man eine starke Armee will, um sich zu wehren. Und mit hybriden Angriffen gibt es keine Frontlinie mehr. Man kann auch in der Schweiz angegriffen werden mit Drohnen. Und ich sehe auch hier, wie im Grunde genommen das Wirtschaftsliberale völlig ratlos geworden ist. Es gibt zwei bürgerliche Grundwerte. Der eine Grundwert ist eine starke Armee. Der andere Grundwert ist eine tiefe Verschuldung und tiefe Steuern. Und bis heute hat sich die Mehrheit der bürgerlichen Parlamentarier in Bern dafür entschieden, dass man tiefe Steuern hat und eine schwache Armee. Ich finde, dass hier die Bürgerlichen durchaus Grund haben, über die Bücher zu gehen, so wie die Linken auch Grund haben, über die Bücher zu gehen. Bei der Linken ist das Problem, man kann nicht gleichzeitig pazifistisch und antifaschistisch sein. Denn Faschisten lassen sich vom Pazifismus nicht beeindrucken und der größte Faschist, den wir haben auf diesem Kontinent, da werden Sie mit mir einig gehen, das ist wohl Wladimir Putin. und ausgesprochen ein Putin-Propagandist, Roger Köppel, ist der Hauptredner jeweils beim wichtigsten Anlass der größten Partei, der SVP in der Schweiz, der Albis-Gütli-Tagung. Wie geht das auf? Ist das noch bürgerlich?
Die Steuern werden ziemlich sicher bald steigen, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber
ich mache mir Sorgen, wenn wir noch im Jahr 1935 bei etwa 1% unseres Bruttosozialprodukts für Rüstungsausgaben haben. Damit macht man keine leistungsfähige Armee.
Was gibt Ihnen Optimismus?
Ich glaube, dass der Druck, den Europa nun verspürt, selbstverantwortlich zu sein, etwas, was eigentlich den Liberalen wichtig sein sollte, wertvoll ist. In Sachen Sicherheitspolitik waren die Europäer über Jahrzehnte Trittbrettfahrer der Amerikaner und wir Schweizer waren Trittbrettfahrer der Trittbrettfahrer. Dem ist vorbei. Jetzt müssen die Europäer ihre Sicherheit selbst finanzieren. Und da muss die Schweiz selbstverständlich auch Solidarität üben und zur Sicherheit Europas beitragen. Parasitär einfach zu schauen, dass die anderen mehr Geld ausgeben für die Verteidigung und selbst ganz wenig zu tun, viel weniger als die anderen, wäre sicher keine ernsthafte Alternative. Ich glaube, hier stehen die Europäer zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg vor der Aufgabe, eigenverantwortlich zu sein. Und Eigenverantwortung ist ja immer auch Fremdverantwortung. Es gibt eigentlich keine Eigenverantwortung und Fremdverantwortung, es gibt nur Verantwortung. Und das ist, glaube ich, ein sehr heilsamer Prozess. Ich beobachte auch, wie ein beträchtlicher Teil Europas heute wesentlich verteidigungsfähiger ist als vor 5 Jahren. Und ich finde, die Schweiz sollte sich von Ländern wie Schweden, Finnland und auch Deutschland inspirieren lassen. Das ist etwas, was meinen Optimismus begründet. Ganz abgesehen davon, dass etwas, was die Schweiz kennzeichnet, wichtiger wird aus meiner Sicht in ganz Europa, nämlich das Direktdemokratische. Konservative auch in anderen Teilen Europas sollten sich überlegen, ob sie nicht direktdemokratische Elemente, gewiss nicht nach dem Schweizer Modell, einführen. Denn die sind immer auch eine Bremse, eine Schranke für das Autoritäre. Man sieht es an Giorgia Meloni. Sie wollte sich ihren Einfluss auf die Justiz sichern. Und in einem Volksentscheid haben die Italienerinnen und Italiener gesagt, nein, Giorgia Meloni, wir wollen eine Justiz, die in keinster Weise deinem Einfluss unterliegt. Dieses Direktdemokratische, das hat etwas Anti-Autoritäres.
Roger De Weck, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.